Herzlich willkommen an Bord unseres Flugbegleiter-Podcasts Heldinnen in Strumpfhosen. Die Flugzeugtür ist zu, das Gepäck verstaut und zum Schluss bitten wir euch jetzt, auf eure Sitzplätze zurückzukehren, den Sitzgurt zu schließen und die Folge mit uns zu genießen. Eure Themenwünsche und euer Feedback könnt ihr uns gerne auf Instagram @heldinneninstrumpfhosen schicken. Mikro? Check.
Schrank?
Check.
Ja, dann kann's ja losgehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FlugbegleiterInnen-Podcasts Heldinnen in Strumpfhosen. Ja, ihr habt es vielleicht gerade gemerkt, wir nehmen wieder remote auf. Und deswegen hoffe ich, dass das vom Timing her und von der Qualität alles passt. Aber ich denke, das sollte funktionieren.
In der Konstellation haben wir es ja schon sehr oft aufgenommen. Und deswegen, ja. Alle, die im Auto sitzen, einfach ein bisschen lauter drehen. Wir geben unser Bestes, es in der Nachbearbeitung so laut wie möglich zu machen. Aber ja, diese Schrankaufnehmensituation hat sich bei uns immer noch nicht geändert tatsächlich. Also ja. Back to the basics.
Ja, weil ich finde das auch schwierig, weil man könnte echt so viele Sachen machen. Aber bei uns ist natürlich auch voll viel los und wir machen den Podcast ja auch immer noch komplett kostenlos und eher als so eine Art Hobby. Deswegen, fällt es uns da manchmal schwer, da viel Zeit rein zu investieren, weil wir, obwohl wir es natürlich sehr gerne machen, auch noch ganz viele andere Dinge um die Ohren haben. Und deswegen geht es bei uns dann mit der Qualität hoffentlich mal bald wieder bergauf. Aber ja, ich finde dafür, dass wir das einfach so als Hobby machen, ist es ja schon ganz gut.
Ja, und wir haben jetzt auch eine kleine Pause wieder gehabt vom Aufnehmen, wie ihr ja bestimmt gemerkt habt. Aber jetzt sind wir mit einer neuen Folge zurück und ich hoffe, oder wir hoffen, dass ihr euch freut. Wie gesagt, es ist gerade ein bisschen viel los, wie es irgendwie wahrscheinlich eh immer so ist bei allen, aber
ja.
Es ist einfach, wie es ist.
Ja, das stimmt. Ja, wir sind ja beide auch dann privat viel unterwegs, dann natürlich noch viel am Fliegen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe nebenbei auch mal erzählt, dass ich auch Musik mache und da ist dann halt auch immer viel los, was man irgendwie organisieren muss und wir waren ja jetzt auch beide viel auf Strecke unterwegs.
Oh ja.
Weiß gar nicht, hast du da in letzter Zeit irgendwas Cooles erlebt, so zum Einstieg?
Also tatsächlich sowas richtig Cooles, also ich hatte schöne Layover in Europa, ich hatte jetzt einen Monat nur Kurzstrecke. Normalerweise requeste mir immer auch eine Langstrecke, aber den Monat hat es irgendwie nicht geklappt, keine Ahnung warum. Und ich war in Barcelona, ich war in Kopenhagen, ich war in London. Also ich hab auch ganz viele Ziele gesehen, die ich noch nie gesehen habe auf der Kurzstrecke, die wir so haben. Also ich habe jetzt wirklich alle Layover-Destinationen auf der Kurzstrecke abgehakt. Also überall, wo wir gerade ein Layover haben, da war ich jetzt an. Oh, manche Layover sind ja raus, wie Kiew oder Moskau. Das haben wir ja gerade zur Zeit nicht, wie alle anderen Airlines auch. Aber alles, was wir anfliegen, bin ich jetzt angeflogen und das hat mich sehr glücklich gemacht.
Ja, sehr schön. Ja, ich war ganz viel auf der Langstrecke unterwegs. Ich hatte ja schon erzählt und da nehme ich jetzt ein bisschen vorweg, also in der heutigen Folge, habt ihr ja vielleicht im Titel gesehen, geht es ja auch um den Rollenwechsel zur Kabinenchefin und dann ist man natürlich auch erstmal viel auf der Kurzstrecke unterwegs, deswegen habe ich mir ganz viel Langstrecke requested in der letzten Zeit und war da ganz viel unterwegs und es hat auch mega viel Spaß gemacht, tolle Layover gehabt. Und aber auch echt viel unterwegs gewesen, auch mit meiner Bodentätigkeit, hatte ich dann irgendwie gar nicht so viel freie Tage, irgendwie immer nur so einer oder zwei Tage irgendwie, außer natürlich diesen längeren Tagen, die wir einmal im Monat frei haben. Aber ja, da muss man dann irgendwie alles immer unter einen Hut bekommen mit Haushalt, Freunde treffen, Wäsche waschen, das ist dann, und Sport habe ich mir jetzt ja auch dieses Jahr fest vorgenommen, dass ich mehr mache und habe das jetzt auch ganz, soweit es möglich war, dann in den freien Tagen mit reingepackt. Und das ist dann schon echt, da merkt man, dass die Zeit, die man hat, endlich ist und man ja manchmal nicht alles machen kann, was man sich so vornimmt.
Das ist leider so, das stimmt. Kann ich sehr, sehr gut bestätigen in dem Monat vor allem. Ich hatte auch meine freien Tage, die uns eben zustehen. Und die restlichen Monate hatte ich immer so maximal 2 Tage am Stück frei. Und wie du sagst, Wäsche waschen, das ist schon allein eine Herausforderung, bis es mal trocken wird, bis man wieder los muss.
Ja, ihr habt auch keinen Trockner, oder?
Nö.
Ja, nee, ich auch nicht.
Und zusätzlich ist bei uns die Heizung ausgefallen. Seit einer Woche ist es sehr kalt bei uns.
Oh nein.
Eigentlich wollte Tati heute zu mir kommen. Ist vielleicht eh besser, als du nicht kommen bist, weil ich hätte dich in einer Decke einpacken müssen, weil es ist echt kalt und dann trocknet die Wäsche halt auch nicht so gut.
Ja, das stimmt. Ich habe mich tatsächlich, ich bin immer noch ein bisschen krank. Ich habe mich angesteckt bei meiner Nichte, glaube ich. Ich war auf Heimatbesuch und die hatte dann ein bisschen was. Ich möchte da jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber ihr hört, dass ich nicht erkältet klinge. Also könnt ihr euch vorstellen, was es vielleicht dann anstattdessen gewesen ist. Oh Gott, ey, ja. Und es war jetzt wirklich nicht so schön die letzten Tage. Aber jetzt gerade geht es wieder langsam bergauf und ja, so ist das dann halt auch manchmal, ne? Ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat. Also ich habe jetzt ja keine, aber ich finde das immer wieder krass, wenn Kinder, und das kriege ich halt so bei meinen Nichten und Neffen mit, wenn die dann so in den Kindergarten oder in die Grundschule kommen und dann bekommen die da diese ganzen Krankheiten und schleppen die dann mit nach Hause. Und ich meine, ich bin dem ja nicht dauernd ausgesetzt, weil ich ja auch nicht da wohne, wo meine Familie wohnt. Aber wenn ich dann zu Besuch bin und die irgendwas haben, da stecke ich mich meistens an. Obwohl mein Immunsystem, glaube ich, echt gut ist. Dadurch, dass wir ja fliegen, sind wir da eigentlich, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Aber das, was die da teilweise mit nach Hause schleppen, da denke ich mir immer, meine Güte.
Ja, die stecken sich, weil vor allem, wenn es dann mehrere Kinder sind, die immer gegenseitig an, bis dann am Ende die Eltern auch krank sind, während die Kinder schon wieder gesund sind, vielleicht. Also, ich
Ja.
glaube, das ist eine never-ending story.
Ja, voll. Naja, aber wie gesagt, es geht wieder bergauf und
Sehr gut.
kann man eh nichts dran ändern. Ja, und dafür ist übrigens auch diese Reiseapotheke, die man sich als Flugbegleiterin zulegen sollte, als ganz wichtiger Tipp, ganz wichtig, denn ich habe normalerweise nie Medikamente zu Hause gehabt. Und dieses Mal war ich wirklich glücklich, dass ich ja diese Reiseapotheke hatte. Das ist mir eingefallen. Dann habe ich meinen Koffer aufgemacht und habe dann das alles durchgewühlt und habe da wirklich ganz viele sehr gute Tabletten gegen das gefunden, was ich hatte. Und habe ich im Layover tatsächlich nie benutzen müssen, aber jetzt mal zu Hause. Das ist ja auch gut.
Das ist ein guter Tipp, ja. Ich habe heute, wo ich meinen Koffer gepackt habe, weil für mich geht es morgen wieder auf Strecke, habe ich meine Reiseapotheke auch ein bisschen aussortiert mal. Ich habe irgendwie gefühlt aus jedem Land jede Art von Ibuprofen in sämtlichen Farben und Formen und Stärken und Paracetamol. Und was mein Geheimtipp immer ist, ist Neocitran. Das gibt es in Deutschland tatsächlich nicht zu kaufen. Aber in Österreich, falls ihr mal in Österreich seid, lohnt es sich, bei der Apotheke stehen zu bleiben. Das ist vor allem, wenn man so Grippe hat oder grippalen Infekt, Erkältungen. Das trinkt man wie so heiße Zitrone, also einfach auflösen in heißem Wasser und dann ganz, ganz heiß trinken. Und danach schlaft man wie ein Baby. Und danach geht es dann am nächsten Tag immer gut. Das ist immer meine Wunderwaffe, wenn ich im Layover leicht anfange zu kränkeln.
Ja, und auch ein Tipp ist, die Reiseapotheke regelmäßig zu überprüfen. Denn als ich jetzt eben gerade als ich da, als ich es gebraucht habe, die Reiseapotheke da durchwühlt habe, ist mir aufgefallen, dass da auch ganz viele Sachen schon abgelaufen waren, weil ich sie halt einfach Gott sei Dank nicht gebraucht habe. Und da muss man dann wirklich echt mal, weil die Zeit, die vergeht wirklich wie im Flug, haha, in der Fliegerei. Und da muss man dann echt mal ein Auge drauf haben, dass die ganzen Sachen dann auch noch haltbar sind. Und da musste ich jetzt echt auch ein paar Sachen wegschmeißen und habe festgestellt, dass ich mich da mal wieder neu ausrüsten muss.
Guter Tipp, ja.
Ja.
Sehr gut. Ja, wir reden heute über ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Wir haben euch das ja auch schon in unserer Instagram-Story mal kurz präsentiert. Da habt ihr auch abgestimmt, dass euch das interessieren würde. Und zwar geht es heute um den Rollenwechsel vom Flugbegleiter zum Kabinenchef oder zur Kabinenchefin. Und ich bin ja jetzt schon seit 9 Monaten Kabinenchefin. Ich habe mal nachgezählt. Voll verrückt, schon
Krass.
so lange.
Ja.
Wie du sagst, die Zeit vergeht wie im Flug. Und ja, du wartest auf deinen Kurs, aber du hast schon alles erfolgreich bestanden vorab. Den
Ja.
ganzen Auswahlprozess bist du ja schon durchlaufen.
Ja, da bin ich echt froh drum und deswegen reden wir da heute ein bisschen drüber. Ellen kann dann ein bisschen erzählen, wie das so ist, auf Strecke unterwegs zu sein, wie sich das verändert. Ja, klar, da werde ich wahrscheinlich einfach mal versuchen, so ein bisschen meinen Senf dazu zu geben, aber du bist ja natürlich Profi auf dem Gebiet jetzt schon. Und ja, ich kann halt ein bisschen was zu ja, dem Auswahlprozess erzählen. Natürlich können wir da jetzt nicht mega ins Detail gehen, weil das ist ja auch von Airline zu Airline unterschiedlich. Und ja, wir wollen da jetzt auch nicht irgendwelche Interna rausplappern, aber so grundsätzlich einfach, wie man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wie man sich selbst vielleicht auch darauf vorbereiten kann und welche Fragen man sich selber stellen könnte. Und genau, und Ellen erzählt dann auch noch ein bisschen darüber, was sich für euch dann vielleicht verändern würde, wenn ihr diese Stelle annehmen würdet. Und erzählt auch so ein bisschen von den schönen und unschönen Seiten des Kaminchefin-Daseins.
Yes. Dann fangen wir mal mit dem Auswahlprozess an, oder?
Ja, da ganz am Anfang starten wir mal. Ne?
Starten wir am Anfang, genau. Also es ist natürlich hier von Airline zu Airline unterschiedlich, wie wir schon sagen. Und wir werden da jetzt auch nicht so viele, also wir werden gar keine Internas raushauen. Aber wir glauben, dass so die Grundauswahl schon ähnlich ist. Also möchtest du da mal erzählen, was du da so die letzten Monate, was du da alles machen hast müssen?
Ja, also ich finde, ganz am Anfang steht so ein bisschen auch so die Frage, also warum möchte ich denn eigentlich überhaupt Kabinenchefin werden? Also oder auch wann? Weil ich finde, man fühlt sich da irgendwann einfach auch bereit für. Also ich finde, man sollte sich da in diese Rolle nicht so reinzwingen oder zum Beispiel sagen, oh, ich mache das jetzt nur, weil ich vielleicht damit mehr Geld verdiene oder so. Also ich finde, da muss schon irgendwie auch so eine intrinsische Motivation, heißt es ja immer, mit verbunden sein. Also auch so dieses sich bereit fühlen für den neuen Aufgabenbereich. Und ich muss sagen, ich habe das so gefühlt, weil ich dann auch eine Bodentätigkeit hatte, die auch nochmal mit mehr Verantwortung so einherging und mit einem anderen Aufgabenfeld und einer anderen Art und Weise auch aufzutreten. Und ich habe dann irgendwie dadurch gemerkt, dass ich selber voll gewachsen bin und so ein bisschen dieser Flugbegleiteraufgabe entwachsen bin. Weißt du, was ich meine?
Voll.
Ja.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Das war bei mir genauso, ohne Bodentätigkeit, aber ja.
Ja. Ja, und ich finde irgendwann, und ich finde es super wichtig, dass es auch Menschen gibt, die sagen, ich möchte bis an mein Lebensende Flugbegleiterin werden. Das ist auch ein absolut wichtiges Arbeitsfeld im Flieger. Und wenn man da einfach so seine Passion hat und seine Passion findet und sagt, nö, ich brauch diese Stelle der Kabinenchefin oder des Kabinenchefs nicht, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber manchmal, bei manchen merkt man dann vielleicht, dass sie dann vielleicht unzufrieden sind oder das Gefühl haben, sie möchten noch mal mehr Verantwortung übernehmen oder sie möchten noch mal mehr mitgestalten. Und wenn man dann so dieses Gefühl bekommt, finde ich, dann ist eigentlich der richtige Moment, um sich dann vielleicht mal mit seinem Chef zusammenzusetzen und dann halt zu gucken, was es für Entwicklungsmöglichkeiten dann gibt. Und das wäre dann jetzt zum Beispiel, wie bei uns dann, der Schritt zur Kabinenchefin.
Ja, und zu dieser intrinsischen Motivation möchte ich nur mal kurz einhaken. Also für alle, die das sich überlegen wegen mehr Geld, das ist natürlich auch ein Faktor. Natürlich verdient man mehr Geld, wenn man mehr Verantwortung übernimmt. Aber ich kann euch sagen, es ist wirklich sehr viel mehr Verantwortung, es ist sehr viel mehr Arbeit. Und wenn man das nur wegen dem Geld macht, das Geld geht so schnell weg, glaubt es mir das, vor allem in der heutigen Zeit. Und da wird man nicht glücklich auf lange Zeit. Also man braucht da schon noch andere Faktoren, die einen dazu motivieren, die Stelle anzunehmen. Und ja, ich kann sagen, das Geld ist ganz nett, aber es ist bei Weitem nicht alles. Und an manchen Tagen denke ich mir auch, eigentlich müsste ich mehr Geld dafür verdienen, ehrlicherweise. Weil als Kabinenchefin sieht man Dinge, die man als Flugbegleiter vielleicht oft gar nicht so wahrnimmt oder die gar nicht bis zu einem kommen, wo man echt nur den Kopf schütteln kann. Und dann denke ich mir, es ist wahrscheinlich in jedem anderen Job auch so, dass ich mir denke, warum mache ich das eigentlich? Das ist Geld nicht wert. Also manchmal ist das so. Also glaubt's mir, wenn ihr es nur wegen dem Geld macht, das ist nicht die richtige Motivation und kann natürlich auch eine Motivation sein, aber sollte nicht die einzige sein. Ja. Das wollte ich dazu noch kurz sagen.
Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde auch, man repräsentiert ja auch seine Airline dann in dem Fall und ich glaube schon, dass Passagiere wahrnehmen, wer da die Kabinenchefin oder der Kabinenchef ist. Ich meine, das sieht man ja auch, wenn man sich ein bisschen mit der Uniform auskennt. Und man hat halt auch muss halt ein bestimmtes Standing haben und eine bestimmte Ausstrahlung und dem Gast gegenüber dann auch nochmal auftreten, weil da kommen wir ja später dann auch zu. Du bist ja dann auch die Person, die quasi, wenn alle Stricke reißen, dazugeholt wird, um dann bestimmte Dinge zu klären oder ne, irgendwas vielleicht nochmal gerade zu rücken. Und das kann ja auch sehr herausfordernd sein. Ne?
Auf jeden Fall, ja. Also nur, damit ihr wisst, wie man den Kabinenchef oder die Kabinenchefin erkennt. Das ist auch je nach Airline zu Airline unterschiedlich. Bei manchen Airlines hat der Kabinenchef oder die Kabinenchefin eine komplett andere Uniform als die Flugbegleiter.
Mhm.
Also in einer anderen Farbe zum Beispiel. Bei den meisten Airlines ist es aber tatsächlich so, dass man auf dem Ärmel einen Streifen mehr hat. Also Flugbegleiter haben meistens einen Streifen und Purser haben zwei oder drei Streifen dran.
Ja. Und dann haben wir uns auch ja hier aufgeschrieben zum Auswahlprozess, ne? Also wir hatten ja beide den gleichen Auswahlprozess. Also du hast ihn ja ein Jahr vor mir gemacht oder anderthalb. Ich weiß es gar nicht mehr, doch, ne?
Ja.
Und ja, dieser Auswahlprozess, der ist natürlich auch von Airline zu Airline unterschiedlich. Aber was wir euch sagen können, ist, dass da auf jeden Fall nochmal eure Fremdsprachen getestet werden, wie gut ihr seid. Ich meine, Englisch ist da natürlich Grundvoraussetzung, so wie ja auch für den Beruf der Flugbegleiterin. Und dann ja, gibt es IQ-Tests, Eignungstests und natürlich werdet ihr dann auch mal Gespräche mit verschiedenen Personen führen, so wie ein Bewerbungsgespräch, wo ihr natürlich dann auch gefragt werdet, ja, warum ihr das machen wollt, eure Motivation und so weiter. Und da ja, solltet ihr auf jeden Fall eine gute Antwort parat haben. Und das habe ich, glaube ich, auch in der Folge zum FlugbegleiterInnenwerden gesagt, versucht einfach so authentisch wie möglich zu sein.
Das ist der beste Tipp. Das klingt so banal, aber das ist es wirklich, weil man hat da Gespräche mit seinen Vorgesetzten, aber auch mit Psychologen zum Beispiel, und die checken sofort, ob man das jetzt nur vorspielt oder ob man das ernst meint. Und die Leute, die nicht sie selbst sind, die fallen auch schnell wieder raus.
Ja. Aber ich denke mal, das kennen ja auch alle Nichtflieger unter euch. Da habt ihr ja wahrscheinlich auch schon diverse Bewerbungsprozesse durchgemacht. Und ja, es ist ja eigentlich überall irgendwie ein bisschen das Gleiche. Und ich glaube, jede Firma möchte gerne Mitarbeiter haben, die für den Job brennen, da motiviert sind und gerne zur Arbeit kommen und eine gute Leistung dann natürlich auch erbringen. Also von daher sind das ja so allgemeine Kriterien, die ja auch nicht nur auf die Fliegerei dann so anzuwenden sind.
Genau.
Ja.
Und die Voraussetzungen, die man persönlich zu der Rolle mitbringen kann, haben wir uns auch ein bisschen aufgeschrieben. Also Punkt Nummer eins ist, man möchte Verantwortung übernehmen, man möchte extra Meile laufen, man ist einfach super motiviert und im besten Fall auch kommunikativ. Ich kann das nur aus Erfahrung jetzt sagen. Also man ist als Kabinenchef oder Kabinenchefin immer irgendwie so der Motivator der Crew und muss super viel die Kommunikation aufrechterhalten zwischen Gate, Boden, Cockpit, der Crew, mit den Gästen. Also man ist irgendwie auch allein mit den Ansagen, die man immer machen muss. Also man darf da echt keine Scheu haben zu reden, kann ich euch sagen. Und ja, das A und O ist wahrscheinlich die Verantwortung zu übernehmen und sich da nochmal extra reinzuhängen und noch mehr für den Job zu brennen, als andere vielleicht würden.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und wenn dann das geschafft ist und ihr die Voraussetzungen erfüllt dann und den Auswahlprozess bestanden habt, dann geht es natürlich zur Schulung. Und da können wir jetzt natürlich auch nicht viel drüber sagen, denn das ist ja natürlich auch wieder Airline-abhängig. Aber es ist halt immer eine Schulung, die einfach eine bestimmte Zeit geht. In der Zeit lernt ihr einfach eure Rolle dann nochmal neu kennen. Euch werden ganz viele Dinge beigebracht. Ja, alles sehr, sehr Airline-spezifisch. Deswegen können wir da nicht so drauf eingehen. Und dann geht ihr natürlich auch als Hilfspurser oder Hilfskabinenchefin auf Strecke und könnt da dann schon mal ein bisschen euer erlerntes Wissen in die Praxis umsetzen, bis es dann irgendwann den letzten Flug gibt und auch Ende der Schulung, wo ihr dann quasi fertige Kabinenchefin oder Kabinenchef seid und dann ganz alleine losgeschickt werdet, aus dem Nest rausgeschubst werdet quasi. Wie war das für dich, der erste Flug?
Also der erste Flug war schon sehr aufregend. Ich habe auf meinem ersten Flug eine Tagestour gehabt. Also gar keine Übernachtung irgendwo, sondern nur innerhalb von Europa einmal hin und zurück. Ich glaube, das war Athen oder sowas. Also schon ein bisschen eine längere Zeit. Und ich war super aufgeregt natürlich. Ich weiß noch, ich bin zum Flughafen gefahren und war wie so ein Roboter irgendwie. Also ich hatte so 1000 Dinge in meinem Kopf, die ich nicht vergessen will. Auf meinem iPad super viele Checklisten und Leitfäden, dass ich ja nichts vergiss. Und ich habe dann tatsächlich vergessen, am Ende des Tages, wo mein Auto steht, weil ich durch dieses Parkhaus gefahren bin und einfach so nur noch funktioniert habe, weil ich so aufgeregt war.
Mhm.
Und Ja, McCrew war aber total nett. Und die haben, also sie meinten, sie haben sich schon gedacht, dass es sein kann, dass es mein erster Flug ist. Aber sie haben es halt nicht angesprochen, wofür ich sehr dankbar war. Und ich habe dann am Ende der Tour, am Ende des Tages im Bus halt erzählt, so, ja, danke für euch, für den Tag. Und es war halt meine erste Tour und die Crew war halt total nett. Und ja, es war ein sehr schöner Tag. Und sie haben mir dann sogar noch, weil sie sich's gedacht haben, aber nicht genau gewusst haben und mir nicht ansprechen wollten, haben sie mir trotzdem so ein kleines Geschenk gebastelt, just in case. Und das haben sie mir dann im Bus noch
Ah,
übergeben.
das ist ja echt
Das war
süß.
total süß, ja. Und dann bin ich eine halbe Stunde durchs Parkhaus geirrt, weil ich mein Auto nicht mehr gefunden habe, bis mir der Kapitän aufgeklaubt hat und mit mir durchs Parkhaus gefahren ist und mit mir nach Hause gebracht hat.
Aber das passiert ja wirklich häufig, ne? Auch wenn man irgendwie von der Langstrecke kommt und irgendwie total verbaselt ist. Jetzt letztens ist mir das auch passiert. Da bin ich die ganze Zeit mit Koffer über das Stockwerk gelaufen, wo ich dachte, dass ich geparkt habe. Und dann habe ich aber eigentlich eins drunter geparkt und hatte einfach. Und ich dachte aber, ich wäre in dem, auf der Etage, auf der ich stehe, zahlentechnisch. Also die Zahl hatte ich mir schon gemerkt, aber war halt irgendwie eins oben drüber und habe mich die ganze Zeit gewundert, dass mein Auto nicht da war.
Also ich weiß noch, ich habe meinen Mann angerufen und habe ihm gesagt, so, das Auto ist geklaut worden, das ist ganz bestimmt weg. Und er meinte, das so, es ist bestimmt nicht weg. Also wir haben ja auch eine Schranke und Zugangsbeschränkungen und alles. Ich soll nochmal von ganz unten anfangen. Ich dachte, ich stehe irgendwie im dritten Stock und ich war dann, keine Ahnung, im sechsten oder siebten. Also
Oh.
ich war komplett daneben.
Ja, deswegen kann ich nur diese WhatsApp-Gruppe mit dir selbst empfehlen. Da schreibe ich mir nämlich auch manchmal rein, wo, weil entweder parke ich so ganz bewusst, dass ich sage, okay, ich stehe jetzt in Etage 3 zum Beispiel. Oder wenn ich das Gefühl habe, nee, ich werde safe vergessen, weil das ist ein langer Umlauf oder so, dann schreibe ich mir das immer in diese WhatsApp-Gruppe rein.
Ja, ich dachte mir halt so, ja, ich bin ja eh in ein paar Stunden wieder da. Das merke ich mir bestimmt, aber naja. Aber zur Schulung, nochmal ganz kurz zurück. Wollte ich noch sagen, das habe ich mir nämlich auch notiert, ist, dass es ganz normal ist, wenn man in der Schulung sitzt, dass man sich denkt, was mache ich hier eigentlich? Ich kann das nicht. Ich bin überhaupt nicht fähig. Was mache ich hier eigentlich? Also dieses Imposter-Syndrom, was vor allem auch Frauen irgendwie öfter mal haben, leider. Und man wächst mit der Rolle rein. Und die Leute, die einen auswählen, also der Vorgesetzte, die Psychologen, die suchen dich ja nicht umsonst aus. Also die sehen was in dir, was du vielleicht noch nicht so siehst, also was du gern möchtest, aber dir vielleicht noch nicht ganz so klar bist. Und du wächst in der Zeit mit der Rolle. Und in meinem Kurs war ich eine der Dienstjüngsten, aber auch vom Alter die Jüngste. Und habe dann natürlich eine Zeit einige Freunde gefunden. Also man verbringt so viel Zeit mit seinen Kurskollegen während dieser Ausbildung und irgendwann öffnet man sich natürlich auch und man hat auch in der Zeit Gespräche mit Psychologen, also wird er auch weiter betreut. Und ich habe das dann halt irgendwann erzählt und die anderen meinten, fast alle meinten so, mir geht's genauso und ich sehe das bei dir aber voll, dass du das machst und die anderen sehen das in dir nur. Du musst dich noch selbst davon überzeugen. Es dauert ein bisschen, aber du wächst mit der Zeit in die Rolle rein und spätestens auf Strecke nach ein, zwei Monaten läuft es. Also
Ja.
macht euch da keine Sorgen.
Ja, das ist witzig, dass du das ansprichst mit diesem Imposter-Syndrom, weil das ist echt so, ne, dass man manchmal so irgendwas macht und dann sagen andere, boah, das machst du mega gut und toll und super. Und dann stehst du selber da und denkst dir so, nee,
Ich
aber.
tue nur so, als könnte ich. Ich
Ja,
weiß gar
genau.
nicht, was ich
Das ist
jetzt mache.
eigentlich, und das ist so krass, weil ich glaube, das hat doch auch die Raya gesagt in der Folge, als wir über Female Empowerment, auch über Frauen im Cockpit gesprochen haben, dass sie ja auch gesagt hat, ne, dieses Imposter-Syndrom, dass man irgendwie denkt, eigentlich kann man das gar nicht und irgendwann wird jemand rausfinden, dass du das eigentlich alles so schauspielerst oder so. Und
Genau.
das ist so krass, weil mir geht es manchmal so bei meiner Bodentätigkeit, dass dann irgendwie Leute kommen und sagen, oh, mega gut und so. Und ich denke mir so, hä? Also, okay, danke. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach nur höfliche Bescheidenheit, aber das ist schon echt lustig, ne, dass man da manchmal. Also das ist ja dann auch so ein blinder Fleck, aber ein positiver blinder Fleck, dass andere was in dir sehen, was du selber gar nicht so siehst oder noch nicht so überzeugt von der Sache bist, ne?
Ja, aber ich fand es so verrückt, dass ich mir halt voll lang Gedanken gemacht habe während der Schulung, dass ich mir gedacht habe, man hat halt auch einige Rollenspiele, das können wir ja erzählen, Rollenspiele zu unterschiedlichsten Konfliktsituationen, die auf Strecke vorkommen können. Sei es mit Cockpit, mit Gästen, innerhalb der Crew. Also man spielt da alles durch. Und ich habe mir immer gedacht, die anderen können das viel besser. Und natürlich, die haben vielleicht auch mehr Schauspieltalent und in der bin halt auch einfach für Rollenspiele. Das liegt mir einfach nicht, das weiß ich auch. Aber ich habe mir dann immer gedacht, bei den anderen kommt das immer so natürlich und ich überlege immer so lang. Aber eigentlich, also man findet da seinen Weg und die anderen
Ja.
sehen das in dir, nur du. Du checkst es einfach noch nicht, aber du hast es in dir.
Man muss sich immer denken, viele Wege führen nach Rom, ne? Also es ist ja eigentlich dann deine Art, wie du dann die Situation löst, ne?
Und das ist halt das Schöne an unserem Job. Und vielleicht auch ein bisschen an unserer Airline, das ist bei anderen Airlines unterschiedlich, dass wir halt so bunt sein können und dass jeder so seinen eigenen Weg ein bisschen gehen kann und dass wir nicht alle gleich sind. Und das finde ich ganz schön, weil man hat auf jeden Flug anderen Vorgesetzten und man kommt dann vielleicht mit dem einen mal besser klar, mit dem anderen mal schlechter, aber wir sind alle unterschiedlich und beim nächsten Mal hast du dann vielleicht jemanden, wo es besser läuft. Und ist doch eigentlich ganz schön, dass wir so
Ja,
unterschiedlich sind.
finde ich auch. Ich finde das toll, wenn man einfach seinen eigenen Charakter auch mit einbringen kann.
Ja.
Natürlich immer im Rahmen des Möglichen. Also wenn man dann auch als Flugbegleiterin jetzt zum Beispiel an Bord kommt, dann, ne, zieht man ja seine Uniform an, dann repräsentiert man ja auch das Unternehmen nach außen und soll seinen Job machen. Also natürlich gibt es da bestimmte Grenzen, aber in diesen Grenzen kann man dann das einfach auch auf seine Art und Weise lösen oder auch auf seine Art und Weise dann so seine Hospitality zeigen oder so. Und das finde ich echt ganz schön.
Finde ich auch. Ja. Und dann haben wir aufgeschrieben, was sich denn so ändert vom Flugbegleiter zur Kabinenchefin. Da haben wir uns jetzt 5 Punkte aufgeschrieben. Und ich finde, der erste Punkt ist eigentlich einer der wichtigsten. Und zwar ist es die Fürsorgepflicht gegenüber der Crew. Und das habe ich auch von Anfang an gelernt. Also man leitet ja auch das Briefing als Kabinenchefin und man schaut dann immer, wie geht's denen? Sind die fit zum Fliegen? Und das ändert, also das läuft halt während dem ganzen Umlauf durch. Ich schaue mir immer die Leute so an. So, wenn einer so ein bisschen hustet, denke ich mir so, oh Gott, ist derjenige krank? Brauchst du was? Brauchst du dies? Brauchst du einen Tee? Ich bin dann immer so die Mami, die ihre Schäfchen beisammen haltet.
Ja, aber das ist ja auch wichtig, weil gerade so wie du jetzt zum Beispiel dann als Kabinenchefin im Briefing wirkst, ist ja auch schon der Startpunkt. Und damit steht und fällt ja die ganze Geschichte. Weil wenn ich
Ja.
jetzt zum Beispiel, so ich bin ja jetzt immer noch Flugbegleiterin, und wenn ich ins Briefing komme und ich habe zum Beispiel das Gefühl, die Kabinenchefin strahlt jetzt nicht so wirklich eine Nahbarkeit aus oder dass ich mich ihr anvertrauen könnte, wenn es mir schlecht geht, dann ist das ja schon mal nicht so gut. Und deswegen finde ich so, also kann ich halt so aus meiner Perspektive sagen, dass ich das mega wichtig finde, wenn jetzt du zum Beispiel ins Briefing kommen würdest. Ich meine, gut, ich kenne dich ja schon, deswegen weiß ich ja, wie du bist, aber wir sind ja wildfremde Menschen dann eigentlich, dass du versuchst dann quasi eine Offenheit, aber natürlich auch eine Professionalität und auch eine, wie nennt man das? Also, dass du natürlich alles Wissen mitbringst und so, also eine Souveränität auch hast, aber trotzdem, obwohl du meine Chefin bist dann auf dem Flug, eine Nahbarkeit, dass ich das Gefühl habe, dass ich zu dir kommen kann, wenn ich irgendwas habe.
Und da kann ich sagen, ich habe mir da am Anfang ganz viele Gedanken gemacht, wie man all diese 3 Dinge schon im Briefing unter den Hut bringt. Und in 9 von 10 Fällen kommt es von der Crew selber. Also ich bin meistens die Erste im Briefingraum und dann kommen die anderen mal und die kommen so tröpfchenweise rein, bis dann alle da sind. Dann führt man schon ein bisschen Smalltalk und ich finde, dann kann man immer schon ganz gut abklopfen, wie der andere ist. Und da zeigt man sich natürlich auch von einer persönlicheren Seite als dann später. Aber die anderen haben dann schon so ein bisschen einen Eindruck, wie ich bin und dass ich ja eigentlich ganz nett bin.
Ja.
Und dann kommt meistens irgendwie eine Frage zu irgendwas, was in der Firma gerade ist. So, weißt du, wie das mit dem und dem Thema geht? Hast du das schon gelesen? Kannst du mir da helfen? Wenn man darauf schon mal Antwort hat, checken die anderen schon, dass man auch eine Ahnung von dem hat, was man da tut und von dieser Firma Ahnung hat. Dann hat man schon mal 2 Haken gesetzt. Und wenn man dann im Briefing, aber dann natürlich immer noch so, wie man selbst ist, aber schon von einer professionelleren Seite das Ganze sieht, dann ja, hat man alle 3 Punkte. Und meistens passiert es von ganz allein und ganz natürlich, bei mir
Ja,
zumindest.
aber das zeigt ja auch, also ich meine, wir machen ja alle unsere Flugvorbereitung, aber dass man natürlich als Kabinenchefin noch mal besser vorbereitet sein muss, ne?
Auf jeden Fall. Also sehr ausführliche Flugvorbereitung hat auf jeden Fall dazu. Ich weiß noch, wo ich meinen ersten Flug als Hilfspurser auf der Langstrecke gehabt habe. Da haben wir sehr ausführliches Briefing gemacht, auch mit ganz vielen Emergency- und Erste-Hilfe-Themen. Und man schaut so in die Runde und irgendwie habe ich mich so gefühlt wie so ein Lehrer, der sieht, wer schummelt und wer nicht. Man sieht, wer ist vorbereitet und wer ist nicht vorbereitet. Wer lässt sich gerade so ein bisschen berieseln und wer hat in die Unterlagen reingeschaut und weiß schon, okay, die Kaffeemaschine hinten links, die ist kaputt, die ist ausgeschaltet oder sowas. So Kleinigkeiten, aber da sieht man schon mal, wer ist vorbereitet und wer nicht. Und als Kabinenchefin muss man natürlich noch viel mehr vorbereitet sein als Flugbegleiter. Und ja, ist einfach sehr wichtig.
Ja, klar, weil ich meine, ich denke mir auch, wenn ich es nicht weiß, dann weiß es meine Kabinenchefin oder mein Kabinenchef. Das heißt, dann gehe ich ja in der letzten Instanz immer zu dir, natürlich, oder dann zum Cockpit, aber ich meine grundsätzlich erstmal dann zu dir und frage dich das und denke mir dann, sie muss das ja wissen. Und wenn sie es nicht weiß, denke ich mir dann automatisch so, warum weiß sie das jetzt nicht? Sie ist doch meine Chefin irgendwie, ne?
Also,
Das.
meistens, es kommt halt auch mit der Zeit, dass man da irgendwie mehr Routine hat, je nach Strecke, welcher Service, welche Besonderheiten kommen davon zu. Das kommt mit der Zeit einfach. Aber ich finde auch so, okay, welchen Flieger sind wir jetzt? Was ist auf dem Flieger wichtig? Welche kleinen Problemchen hat der Flieger jetzt zum Beispiel? Also sagen wir, da steht dann, wir haben da Flugvorbereitung, da steht dann drin Flugzeug XY und da ist eben die Kaffeemaschine kaputt oder die Crew auf dem Vorflug hat irgendwo einen Kaugummifleck auf dem Teppich gefunden, der noch irgendwie vom Cleaning beseitigt werden müsste. So ganz klitzekleine Kleinigkeiten. Und dann ändert sich aber der Flugzeugtyp. Und dann ist man was ganz anderem unterwegs. Dann ist die ganze Vorbereitung in Bezug auf den Flug, aufs Flugzeug halt umsonst gewesen. Aber ja,
Ja,
gehört dazu.
das stimmt. Ja, und dann haben wir als Punkt dann noch Teambuilding und Motivation. Das ist natürlich auch so der Grundstein für eine gute Zusammenarbeit, ne?
Auf jeden Fall. Also ich versuche da auch immer alles ein bisschen abzuholen, jeden im Briefing auch mal persönlich anzusprechen, ohne den jetzt irgendwie auszufragen, unangenehm, aber einfach so ein bisschen abzuklopfen, wie derjenige so drauf ist. Und ja, man verteilt dann ja auch die Positionen, wer im Flieger wo arbeitet und dann auch so quasi schon die Teams so zusammenzuführen und schauen, dass das passt zwischen den unterschiedlichen Leuten. Und was mir auch ganz wichtig ist, weil ich weiß noch, wo ich Flugbegleiterin war, hat mir das immer richtig aufgeregt, wenn ich ins Briefing kommen bin und es gibt halt manche Touren, die sind einfach nicht so schön wie andere, man muss es einfach sagen. Also entweder ist es super früh oder das Ziel ist eher unbeliebt und dann kommt man ins Briefing und der Kabinenchef oder die Kabinenchefin ist schon so früh, gar keinen Bock. Dann hat die Crew auch keinen Bock. Man muss irgendwie so ein Duracell-Häschen teilweise, so übermotiviert sein. Natürlich immer noch man selbst, aber schon sehr, sehr, sehr viel Motivation ausstrahlen und um die anderen anzustecken. Und das muss man natürlich dann auch beibehalten über den Laufe des Tages. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber es gehört irgendwie dazu.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt ja generell diese Gruppendynamiken, also auch außerhalb der Fliegerei, grundsätzlich, ne? Und in der Gruppe hast du immer irgendeinen Leader und die Gruppe folgt rein psychologisch immer dieser Person, die der Gruppe vorgestellt ist quasi. Und das bist du in dem Fall, ja. Und es wirkt sich so extrem auf die ganze Gruppe aus, je nachdem, wie du da jetzt drauf bist und was für ein Gefühl du da auch rüberbringst und was für eine Motivation du ausstrahlst. Das ist halt wirklich echt wichtig. Das ist auch ein Punkt, warum ich mich schon richtig auch auf die neue Rolle freue, weil du damit ja auch deinen eigenen Arbeitsalltag richtig schön gestalten kannst, weil ich jetzt von so vielen KabinenchefInnen gehört habe, dass sie sagen, wenn du gut drauf bist, dann wird das auch eine gute Tour, weil du das selber in der Hand hast, je nachdem, wie du mit der Crew umgehst und was du ausstrahlst.
Kann ich 1:1 so bestätigen.
Ja, das ist schon wirklich echt toll. Ja, und dann gehen wir auf den Flug. Und was ist dann auf dem Flug anders, wenn wir jetzt so überlegen, gut, Kurzstrecke, Langstrecke ist ja dann nochmal ein kleiner Unterschied, aber was ist so auf der Kurzstrecke der Unterschied zu einem normalen FB?
Also auf der Kurzstrecke ist es so, dass ich als Kabinenchefin immer die gleiche Arbeitsposition habe. Und das wäre bei uns eins links, also die Tür, wo die Passagiere einsteigen. Und das ist eigentlich wirklich auf bei fast jeder Airline so, dass der Kabinenchef auf der 1 links sitzt, einfach weil man da nah am Cockpit ist, die Passagiere beim Einsteigen sich schon anschauen kann. Und genau, das heißt, ich habe da immer die gleiche Position. Auf der Langstrecke schaut das ein bisschen anders aus. Und ja, meine Hauptaufgabe an Bord ist dann die Kommunikation zwischen Cockpit, Kabine, Boden, Crew, Gästen, alles miteinander zusammenbringen. Also abstimmen, wann geht's los, tanken wir noch, wie lang tanken wir noch, was fehlt uns, hat der Flieger irgendwelche Macken, die wir vorher nicht eingetragen gehabt haben. Einfach solche Dinge. Und dann die Hauptaufgabe an Bord ist tatsächlich, sind die Ansagen. Also vor allem auf der Kurzstrecke muss ich so viel erzählen. Und wenn ihr im Flieger sitzt, jetzt als Passagier, und ihr die Sicherheitsdemo euch anschaut, ich bin die Stimme aus dem Off, die dann erzählt. Und so schließen sie ihren Sitzgurt. Und das ist die Schwimmweste. Und die Stimme, das bin ich. Ich muss das alles erzählen. Und die Crew macht ihren Sicherheitstanz quasi. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele Ansagen während des Fluges und Start und Landung und alles dazwischen. Das ist ziemlich viel auf der Kurzstrecke. Und wenn es ein kurzer Flug ist, bin ja immer sehr dankbar, wenn Flugbegleiter, KollegInnen mal fragen, soll ich dir irgendeine Ansage abnehmen? Das machen nicht so viele, aber ich bin immer ultra dankbar, weil man redet sich echt den Mund fusselig. Und am Ende einer 5-Tagestour mit ganz vielen Flügen hat man auch wenig Stimme, muss ich sagen, teilweise.
Ja, das glaube ich. Das ist schon echt krass, wie sich das, also normales Sprechen auch auf die Stimme auswirken kann. Ne? Also ja. Ich dachte immer früher, man kann nur von Singen heiser werden, aber man kann tatsächlich auch von viel zu viel Sprechen heiser werden.
Auf jeden Fall. Ja, und wie du dann schon gesagt hast, also der Kabinenchef ist die letzte Instanz, eigentlich die vorletzte Instanz, weil die letzte Instanz wäre der Kapitän. Aber ich versuche halt ganz viele Problemchen und Unstimmigkeiten mit den Gästen, aber auch innerhalb der Crew abzufangen und zu klären, wenn die Kollegen und Kolleginnen das selber dann nicht mehr schaffen. Und ich muss sagen, der zweite Streifen hilft da echt oft, wenn es da irgendwas gibt, dass die dann sagen können, ja, ich hole mal meine Kabinenchefin und dann komme ich angetippelt. Und
am besten mit dem Blazer dann noch an.
Immer mit dem Blazer, das hilft echt sehr.
Ja.
Weil da strahlt man gleich viel mehr Professionalität aus. Und genau. Und dann muss ich noch sowas wie Licht und Temperatur steuern. Aber ich habe auch eine Serviceposition und ich finde es aber ganz wichtig, auch als Kabinenchef nicht immer dasselbe zu machen, sondern ich übernehme auch mal von hinten Aufgaben, schaue immer wieder mal nach hinten während des Fluges, ob es denen hinten auch gut geht, weil ich eben vorne bin. Und ja, man kümmert sich auch so ein bisschen ums Cockpit, vor allem auf der Kurzstrecke, weil die nicht so viel rauskommen können, weil es eben so stressig ist. Und ja, frag immer, ob die irgendwas brauchen, bring denen mal was zu essen oder zu trinken, Kaffee rein. Und ja, genau, das sind so meine Aufgaben auf der Kurzstrecke.
Ja, und ich finde das auch so spannend, weil bei uns ist es ja so, dass wenn man bei uns Kabinenchefin oder Kabinenchef wird, dann ist man das auf jedem Flug. Aber es gibt ja auch Airlines, da gibt es quasi FlugbegleiterInnen und die können dann auf den jeweiligen Umläufen einen bestimmen, der quasi dann der Kabinenchef oder die Kabinenchefin auf dem Umlauf ist. Und die werden dann irgendwie, habe ich mal gehört, pro Flug vergütet extra, wenn sie diese Position dann übernehmen. Und ja, und dann können die sich das immer selber überlegen. Das ist bei so manchen kleineren Airlines, die auch Kurzstrecke fliegen, so. Ich weiß nicht, ob du weißt, welche ich gerade meine.
Ich weiß, welche. Ja.
Oder ob ihr vielleicht auch wisst, welche ich meine, genau. Ja, da gibt es auch die Möglichkeit, ja, aber bei uns ist das dann quasi eine fixe Ausbildung und wenn du das dann geschafft hast, dann bist du auch immer Kabinenchefin auf dem Flug.
Genau.
Ja.
Und auf der Langstrecke ist es ein bisschen anders. Also da hat man nämlich noch viel mehr mit der Technik dann zu tun tatsächlich. Also du hast auf der Langstrecke meistens ja andere Sitze. Und ich kann aus Erfahrung sagen, ich bin zur Hälfte des Fluges damit beschäftigt, Handys und AirPods. AirPods, genau, danke. aus diesen Sitzen zu bergen, also diese Sitze stromlos zu machen, auseinanderzubauen und dann mit der Taschenlampe auf den Knien herumzukriechen und diese blöden AirPods wiederzufinden, immer zwischen die Ritzen im Stuhl irgendwo verloren gehen. Und ja, Internet ein- und ausschalten, irgendwelche Bildschirme für die, wo man die Filme sich anschauen kann, resetten. Also da hat man irgendwie sehr viel mehr mit Technik zu tun auf der Langstrecke. Aber man hat auch eine Serviceposition und ja, da ist man dann, je nachdem, wo es gerade am meisten brennt. Ich persönlich mache sehr gerne die Galley, weil ich finde, auf der Langstrecke steht's und fällt's mit der Galley, ob das klappt, weil da muss man immer ein, zwei Schritte voraus sein und so ein bisschen den Überblick behalten, auch mit diesen ganzen Sonderessen, die wir an Bord haben, das haben wir ja eh schon mal erzählt und deswegen mache ich das ganz gern. Und dann die letzte Aufgabe, die wir uns noch aufgeschrieben haben, das gilt für Kurz- und Langstrecke, ist die Einweisung von neuen FlugbegleiterInnen und ja, denen dann auch Feedback geben und einfach ein bisschen die bei der Hand nehmen, ihnen alles zeigen, aber das dann auch mal an die Kollegen abgeben. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil dieses Jobs, dass man Aufgaben verteilt und Sachen abgibt und delegiert. Das muss ich auch lernen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und auch zu gucken, was hat man für Leute in der Crew, wem kann man was vielleicht geben, wer hat welche Talente, wie man die auch gut nutzen kann für die Flugdurchführung und so. Ne? Weil der eine ist ja vielleicht nochmal extra kommunikativ oder ne, weiß ich nicht, kennt sich besonders gut mit der Technik an Bord aus oder irgendwas. Ne? Und dann kann man sich ja da auch dann immer bereichsweise Hilfe holen. Ne?
Auf jeden Fall. Das muss man auch, weil sonst erstens motiviert es die Crew, wenn man ihnen Aufgaben übergibt und ihnen quasi das zutraut. Also ich habe das gemerkt, dass es wirklich manche Leute, die blühen dann richtig auf. Das ist total schön anzuschauen. Und zweitens schafft man das gar nicht alles selber. Also man muss sich irgendwie die Ressourcen ziehen, die man an Bord hat. Und ich finde es immer ganz spannend zu sehen, wen ich so mit dabei habe in meiner Crew und wer was besser kann und andere besser können als ich. Sei es jetzt zum Beispiel auch andere Sprachen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, nach Frankreich fliege. Ich kann kein Französisch, ich habe das zwar in der Schule gehabt, aber wenn ich einen Kollegen habe oder Kollegin, die super gut Französisch spricht, dann sage ich zu denen auch, bitte mach die Ansage nach mir nochmal Französisch, weil dann klappt alles viel besser. Die Leute fühlen sich abgeholt und wohl, die Kollegin hat eine Aufgabe und darf ein bisschen aufblühen in der ganzen Sache und ich finde das immer total cool.
Ja. Ja, das ist wirklich schön. Und noch eine kleine Ergänzung für alle Nichtflieger, weil du ja eben vorhin gesagt hast, dass du gerne in der Galley arbeitest. Ah, ja. So als Wiederholung ist ja so eine Galley-Position. Also Galley ist ja unsere Bordküche. Und auf der Langstrecke braucht man da für die Business oder Economy und auch für die First Class braucht man dann eine FlugbegleiterIn, die dann da quasi alles koordiniert. Und die ist dann meistens auch eine reine Galley-Position, also steht dann wirklich da und ist dann für die Verteilung der Essen zuständig, dafür, dass sie richtig zubereitet werden, dass alles richtig aufgebaut wird und dass einfach der Service so läuft, wie er laufen soll. Also man macht dann auch ein Briefing, bevor der Service losgeht und geht dann nochmal die einzelnen Service-Schritte durch und so. Und wenn man da jemanden stehen hat, der das auch sehr, sehr gut kann, das ist das Beste, was dir passieren kann, weil dann weiß man auch, dass der Service auf jeden Fall sehr rund laufen wird. Und ja.
Genau. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Kabinenchef jemand ist, der den Überblick über das alles behaltet.
Ja, hätte ich auf jeden Fall. Ja, man ist so ein bisschen wie so ein kleiner Helikopter, der dann so über die Crew schwebt und immer versucht, überall so seine Finger mit drin zu haben, um zu schauen, dass alles läuft, alles allen gut geht, dass es einfach funktioniert oder sollten auch mal irgendwie so Herausforderungen sein, dass man da dann das vielleicht auch ein bisschen vorahnen kann oder so ein Gefühl dafür bekommt, wann vielleicht auch mal was nicht so gut läuft, oder?
Genau, das hast du sehr gut gesagt. Ja, ja, dann kommen wir zu den Dingen, die schön sind und die eher unschön sind an dieser Rolle. Du hast ja schon gesagt, die Stimmung der Crew steuern, das ist tatsächlich so, also wenn ich gut drauf bin und motiviert bin, dann schaffe ich, also ich weiß nicht, ob das jeder schafft, aber ich schaffe das so, dass die anderen dann auch motiviert sind. Ich habe in den 9 Monaten nur eine Crew gehabt, wo es irgendwie gar nicht gefunkt hat zwischen uns. Da muss ich aber sagen, ich war krank auf dem Flug. Ich bin dann ausgestiegen, weil ich Corona hatte.
Oh Gott. Ja, gut, dann weiß man vielleicht auch, warum es dann vielleicht schwierig war.
Ich glaube, ich habe da auch eine sehr dünne Haut gehabt und war ein bisschen sensibel an dem Tag. Und ja, es hat einfach nicht so gepasst. Aber sonst, also ich meine, eine Crew in 9 Monaten... Ich fliege ja auch Vollzeit. Das ist schon ein sehr, sehr guter Schnitt, finde ich. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass es damit zu tun hat, dass ich immer, also dass mir der Job halt auch super viel Spaß macht und dass ich das dann ausstrahlen kann und eben super motiviert bin.
Ja.
Ja, und die zweite Sache, die sehr schön ist, muss ich sagen, ist, dass man mit diesem zweiten Streifen in vielen Situationen auch einfach ernster genommen wird als Flugbegleiter. Und das klingt irgendwie vielleicht ein bisschen gemein Flugbegleitern gegenüber, aber sei es jetzt in der Kommunikation mit dem Cockpit, aber auch mit dem Gate oder ja, auch mit den Gästen dann. Also wenn die dann sehen, da ist der zweite Streifen, dann gibt es dann meistens keine Diskussion mehr und das ist sehr angenehm zum Arbeiten.
Ja, bin ich auch mal gespannt, wie sich das anfühlt, wenn ich den dann irgendwann mal an meinem Blazer habe.
Man ist auf jeden Fall sehr stolz, wenn er dann drauf ist.
Ja, ich habe mir auch extra neulich zwei neue Blazer bestellt und
Sehr gut.
war dann in dem Shop, wo man die sich halt kauft. Und das war richtig cool, weil ich habe tatsächlich eine Größe kleiner und weiß nicht warum. Ich glaube, es liegt daran, also ich habe weder abgenommen noch zugenommen. Ich habe eins zu eins, glaube ich, die gleiche Figur, die ich hatte, als ich angefangen habe zu fliegen. Und aber ich glaube, dass sie mir damals einfach viel zu große, also eine Nummer zu große Blazer verkauft haben, weil viele ja dann sagen, oh ja, wenn man anfängt zu fliegen, dann nimmt man zu. Und jetzt habe ich dann gesehen, nee, ich kann auch die kleinere Größe tragen und das sieht viel besser aus.
Sehr schön.
Und da kommt dann der zweite Streifen dran.
Ja, da musst du dann zum mit so einem Streifendings, das kriegt man dann auch von der Firma. Es schaut sehr unglamourös aus, wenn man nur diesen Streifen kriegt. Und damit geht man dann zu einem Schneider seiner Wahl und lässt es draufnähen und dann kriegt man den zurück und dann freut man sich voll.
Ja, richtig cool. Oh, da freue ich mich so drauf. Das wird so
Ja.
cool. Aber ja, jetzt zu den unschönen Dingen der als
Die Un
Kabinenchef.
ja. Also man ist schon so ein bisschen, man muss schon teilweise schon der Strenge sein, der auch mal die negativen, unangenehmen Dinge anspricht. Und also ich kenne eigentlich niemanden, der sowas gern macht. Ich weiß nicht.
Ja.
Ich mache es zumindest nicht gern. Und man muss da seinen Weg finden, wie man das für sich anspricht. Ich sage dann meistens so, ja, du weißt ja, ich sprich das jetzt nicht gern an, aber ich muss jetzt halt einfach und dann ja, fühlt der andere sich, also man muss es halt irgendwie schaffen, dass der andere sich trotzdem wertgeschätzt fühlt und ja, es ist nicht immer so einfach, also Konfliktgespräche mit Kolleginnen, aber auch mit Gästen, auch mit den Gästen manchmal ein bisschen schimpfen in manchen Situationen. Es ist halt ja, die negativere Seite und ja, ne je nachdem, welche Dienstzugehörigkeit man vorher gehabt hat und welche Dienstzugehörigkeit man dann mit der neuen Rolle zugewiesen kriegt, kann es halt sein, dass sich auch die Pläne ein bisschen verändern und man da öfter mal die bittere Pille schlucken muss. Und so wie ich jetzt halt mal einen Monat nur Kurzstrecke fliegt. Und ich fand das jetzt auch gar nicht schlimm, ehrlicherweise. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass wenn man Pläne gehabt hat mit jedem Monat Traumzielen, mit langen Layovern und man dann auf die Kurzstrecke zurückkommt, bissel. Man geht ja eh nicht nur auf die Kurzstrecke zurück, aber es ist schon was anderes und man arbeitet schon sehr viel mehr. Und ich habe das Glück gehabt, ich war jetzt nicht so lang Flugbegleiterin und für mich hat sich jetzt von meiner Zugehörigkeit nicht so viel geändert. Meine Pläne sind relativ gleich geblieben. Deswegen war es für mich keine große Umstellung und das war eigentlich ganz gut.
Ja.
Deswegen kann ich nur empfehlen, es lieber früher als später zu machen, weil man gewöhnt sich dann halt und muss dann halt wieder ein bisschen zurückschrauben. Ist halt, ja, man hat so den Standard und da geht man nicht gern wieder runter davon.
Ja, voll. Und mir ist eine Sache noch eingefallen, aber das wäre, würde ich jetzt nicht zum Thema unschön unbedingt packen, aber einfach noch mal eine andere Aufgabe, die man als Kabinenchefin noch hat, ist ja auch nach dem Flug quasi die Nachbereitung, gerade wenn es so ums Thema Reports schreiben geht oder irgendwie Sachen melden oder irgendwelche Einträge machen. Also es ist schon ein bisschen mehr Papierkram, als man da als Flugbegleiter hatte, oder?
Das stimmt auf jeden Fall. Und ich habe mir dann auch gedacht, weil wir müssen halt viele Reports schreiben und ganz oft ist es so, dass man dort nur so Kästchen drücken muss. Aber dann gibt es halt auch einige Reports mit Freitext. Und manche Kollegen, habe ich letztens gesehen, haben sich zu ihrem iPad zur kleinen Tastatur dazu geholt, mit dem man halt viel besser tippen kann als mit dem iPad selber. Und letztens habe ich einen Kollegen gesehen, der hatte so einen Stift fürs iPad und der hat dann einfach wie handschriftlich geschrieben und das hat das dann umgefügt in normale iPad-Schrift. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist echt cool. Ich habe auch so einen Stift für mein iPad tatsächlich. Das ist sehr praktisch.
Ich habe mir gedacht, ob ich mir das mal hole, weil ich vertippe mich so oft mit dieser Mini-Tastatur bei diesem kleinen iPad, was ich da habe.
Ja.
Und das nervt mich dann halt. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, Reports zu schreiben. Ich sehe auch den Sinn dahinter, ist auch wichtig, weil sonst ändert sich halt nichts. Aber ich vertippe mich so oft und das nervt mich dann.
Ja, voll. Nee, aber so eine Tastatur hilft da echt. Und das mit dem Stift, das muss ich mal ausprobieren, ob das bei mir dann auch funktioniert. Das
Ja.
ist echt cool.
Ja.
Sehr schön. Was würdest du sagen, waren dann so deine persönlichen Herausforderungen, als du das begonnen hast?
Also ich hatte zwei Themen, die ich auch in meinen Entwicklungsgesprächen mit dem Psychologen auch angesprochen habe. Das war das Erste, dass ich Angst gehabt habe, dass ich nicht ernst genommen werde durch mein Alter und auch durch meine Dienstzugehörigkeit, vor allem von älteren Kolleginnen. Und ich kann sagen, also man hat mir halt in der Schulung schon gesagt, dass sie nicht glauben, dass es ein Problem sein wird. Und ich habe es nicht geglaubt, bis sie wirklich auf Strecke war, weil ich habe in den 9 Monaten kein einziges Mal ein Problem gehabt, dass sie nicht ernst genommen wird. Ganz im Gegenteil, habe ich eher öfter mal gehört, so cool, dass du das schon so jung machst. Und dann hat man das Gefühl, derjenige hat es echt drauf, dass er es halt so früh schon machen kann, weil man muss ja ausgewählt werden. Und also das hat sich überhaupt nicht bestätigt, aber das war halt meine Herausforderung, mit der ich in die Situation reingegangen bin. Und das Zweite, habe ich eh vorher schon so ein bisschen angesprochen, war, dass ich sehr harmoniebedürftig bin, wie viele andere FlugbegleiterInnen wahrscheinlich auch, weil dafür werden wir ja auch ein bisschen ausgewählt.
Ja, das stimmt.
Und ich mir vor allem in den Rollenspielen in der Schulung halt irgendwie schwer getan habe, so Konflikte anzusprechen, weil ich es einfach als eine sehr unnatürliche Situation empfunden habe und ich halt als schlechte Schauspielerin bin. Aber im Job selber, ich habe dann halt irgendwann meinen Weg gefunden und im Job selber war das auch nie ein Problem.
Ja.
Dass es irgendwie sich komisch angefühlt hat, das anzusprechen.
Aber ich muss auch sagen, wenn ich dir dieses Feedback geben darf, dass ich finde, dass sich bei dir auch so ein kleiner Shift ergeben hat, seit du Kabinenchefin bist, auch so wie du privat bist, finde ich ein bisschen. Also im sehr positiven Sinne. Doch, ich finde schon, dass man das voll gemerkt hat, dass seit du dann die Position neu hattest, dass du nochmal mehr gesagt hast, wenn du irgendwas so oder so oder so fandest. Weißt du, wie ich das meine? Dass du noch mal ein bisschen klarer warst oder dann noch mal so eine klarere Meinung zu irgendwas hattest und das noch mal klarer so gesagt hast. So als ob das ein bisschen dadurch auch gekommen wäre, dass man dann einfach noch mal sich selbst dann auch traut, sowas zu sagen. Weißt du, wie ich meine?
Das ist sehr schön von dir zu hören. Vielen Dank.
Ja, doch. Also das ist auch positiv gemeint.
Also ich habe auch gemerkt, also das habe ich aber auch schon über die letzten Jahre gemerkt, weil tatsächlich mein Mann mir das schon öfter mal gesagt hat, dass ich früher ein ungesundes Konfliktverhalten gehabt habe. Also dass ich echt öfter das ausgesessen habe, wenn mir was gestört hat, vor lauter Angst, jemanden damit auf die Füße zu treten, wenn man es anspricht. Und ich habe halt einfach in den letzten Jahren und vor allem in den letzten 9 Monaten das sehr deutlich gelernt, dass das überhaupt nichts bringt, sondern dass es mir und meistens auch der anderen Person viel besser geht, wenn man es einmal kurz sagt und dann ist es ja auch gar nicht schlimm,
ja,
als wenn ich irgendwas in mich die ganze Zeit reinfriss. Und das hilft mir halt voll, dass ich etwas schon viel früher jetzt ansprich und ja.
Ja, das ist echt gut und vor allem man lernt dann auch, ja, wie man so Sachen gut ansprechen kann und es ist ja wirklich so, auch im Privaten, sobald einem irgendwas so, weil ich war früher auch so, ich bin aber immer noch manchmal so und das muss ich mir wirklich abgewöhnen, aber ich habe mir schon seit so 2 Jahren fest vorgenommen auch, dass sobald ich das Gefühl habe, mir liegt was auf der Seele, was ich sagen will, dass man es dann auch direkt eigentlich sagen sollte, weil dann ist es ja meistens, wie du sagst, so eine Kleinigkeit, du sagst es und dann löst sich das direkt in Luft auf, aber wenn du es halt nicht sagst, dann frisst man das so in sich rein und spricht es dann irgendwie erst 3 Wochen später an und dann ist es halt voll das Ding irgendwie und das ist ja dann voll unnötig.
Ja, oder es wächst halt mit, also indem du es nicht ansprichst, wird es halt von selbst aus immer größer und dann ist es halt noch viel schwieriger, es zu sagen, weil du dann vielleicht noch viel mehr Themen ansprechen musst, weil sich dadurch halt immer mehr rausentwickelt.
Ja, dann kommt dieser besondere Jetzt-Reicht's-Moment, wo dir dann so die Hutschnur platzt und dann ist es so eine Riesensache, obwohl es eigentlich irgendwie nur ganz viele Kleinigkeiten gewesen wären.
Ja, der andere ist dann voll irritiert, wenn man sich denkt, ja, warum hast du es denn nicht schon früher gesagt?
Ja, voll. Das ist echt so.
Na, aber das waren meine Herausforderungen und ja, zum Glück haben sich beide gut gelöst und jetzt macht der Job richtig viel Spaß. Also wie gesagt, ich gehe so gern in die Arbeit. Es war in keinem anderen Job vorher so, dass ich mich echt fast jeden Tag auf die Arbeit freue. Außer es ist so 2.30 Uhr, wenn ich aufgeweckt bin. Also wir wollen auch realistisch bleiben.
Das stimmt. Aber ich muss sagen, Also wenn ich privat um 2.30 Uhr aufstehen müsste, da wäre ich ja richtig mies gelaunt, ne? Und wenn ich fürs Fliegen um 2.30 Uhr aufstehe, dann stehe ich auch morgens auf und gucke ins Spiegel und denke mir nur so, ach du meine Güte. Aber ich finde, sobald man dann runtergeht zur Crew, und da sind wir nämlich auch wieder beim Thema Authentizität und sagen, was einem auf dem Herzen liegt. Denn in solchen Momenten redet da immer darüber, wenn ihr müde seid oder wenn ihr schlecht geschlafen habt oder so. Weil ich finde, mir hilft es immer total, diese Empathie aus der Crew zu bekommen, zu sehen, den anderen geht es genauso. Und dann schafft man das auch zusammen, als dann irgendwie zu sagen, nee, alles super, alles cool, haha. Und innerlich denkst du dir nur so, boah, ich sterbe. Also wenn ich dann irgendwie müde bin oder schlecht geschlafen habe, dann gehe ich auch runter und sage, Gott, ey, ich habe so schlecht geschlafen, ich konnte dann und dann erst einschlafen, weil es war irgendwie so laut oder keine Ahnung was. Und dann sagen die, ja, war bei mir genauso. Und dann ist man gleich so connected und holt sich zusammen einen Kaffee und daraus ziehe ich immer super viel Kraft und dann läuft der Tag auch irgendwie.
Ja, voll. Und als Kabinenchefin kann ich auch sagen, ich bin total dankbar, wenn die Crew ehrlich ist und sagt, ne, ich habe heute nicht gut geschlafen, weil es war halt eben sehr laut, weil dann kann ich das halt viel besser steuern, wem ich welche Aufgabe gebe und wer jetzt vielleicht irgendwie mehr Zeit für sich noch braucht, bevor die Gäste kommen oder man macht irgendwie teilt Pausen ein und ich habe einfach ein bisschen mehr Blick drauf, wie es meiner Crew geht. Und genau, also bitte immer ehrlich sein.
Ja, und auch so persönliche Bedürfnisse wie, ich muss mal was essen oder so zu äußern, weil gerade auf der Kurzstrecke ist es super stressig und dann kann es halt mal passieren, dass man irgendwie dauernd nur am Rumjonglieren ist und dann ist es auch wichtig, dass man, weil die Kabinenchefin oder der Kabinenchef ist in dem Moment ja auch in seiner Rolle und vielleicht dann vorne am Arbeiten und so weiter und wenn man dann merkt, einem wird es gerade zu viel, man muss sich mal kurz rausnehmen oder so, dass man dann auch wirklich vorne hingeht und sagt, hey, kannst du, wenn wir jetzt zum Beispiel unten im Transit sind, da muss ich mich jetzt mal kurz hinsetzen und muss mal in Ruhe was essen oder so. Ja. Und dann ist es ja auch voll okay, aber dass man da halt auch miteinander redet und nicht nur denkt, der andere müsste einem immer aus den Augen ablesen, was man gerade braucht. Das ist, finde ich, auch voll wichtig.
Finde ich auch, ja. Ja, und weißt du schon, hast du irgendwelche Herausforderungen, vor denen du Angst hast, wenn du jetzt an die Zeit denkst, die jetzt auf dich zukommen wird?
Ja, also ich muss sagen, ich hätte wahrscheinlich auch das gesagt mit dem, dass ich noch so senioritätsjung bin. Aber ich finde, das hat sich bei mir in den letzten 2 Jahren einigermaßen geregelt, weil ich halt noch diese Bodentätigkeit hatte, die mich da auch sehr gefordert hat und wo ich auch so ein bisschen wachsen musste in meiner Persönlichkeit, um das gut zu machen. Deswegen, das ist gar nicht so mehr das große Ding. Aber was ich mir immer denke, ist einfach dieses Multitasking, diese Schnittstelle zwischen so vielen verschiedenen Abteilungen, sage ich jetzt mal, und die, worauf du überall achten musst, dem auch so gerecht zu werden, dass es für alle Beteiligten gut ist. Weißt du, wie ich meine?
Ja, und ich habe da einen Tipp für dich und auch für alle, die da jetzt zuhören und da vielleicht auch mal Bock drauf haben. Also zumindest bei uns in der Firma geht es und ich glaube, ich bin mir sicher, dass es in anderen Firmen auch so ist, aber man kann auch mal einen Hospitanztag machen in den verschiedenen anderen Abteilungen in der Firma. Also sei es jetzt am Boden oder in der Planung, einfach um ein bisschen ein Gespür zu kriegen, wie andere Abteilungen arbeiten, was bei denen wichtig ist, was die überhaupt am Schirm haben und den Fokus drauf haben und was vielleicht bei denen gar nicht am Schirm ist, worüber wir uns dann voll ärgern, warum das nicht klappt, warum, wenn man sich denkt, warum denken die da dran nicht, aber nicht, die haben halt andere Sachen im Blick. Und ich finde, also das hat mir geholfen, ich habe einen Tag gemacht, da war ich fast jede Abteilung bei uns in der Firma irgendwie, die mit meiner Stelle auch zu tun hat und das hat mir richtig gut geholfen.
Ja, das müsste ich dann echt mal machen. Das ist echt gut.
Kann man bei seinen Vorgesetzten mal anfragen und dann wird das eingeplant, bei uns zumindest. Und das kann ich sehr empfehlen.
Ja, das ist wirklich auch richtig cool. Ja, weil oft fehlt ja so ein bisschen das Verständnis für die jeweilige Stelle, weil man, wie du sagst, nicht weiß, wie die arbeiten oder wo der Fokus liegt. Und dann ist es ja echt cool, wenn man da einfach mal so einen Blick drauf hat.
Ja.
Ja, und die zweite Sache, die ich auch als Herausforderung ansehe, immer noch, obwohl das auch Teil meines jetzigen Berufes ist, Konfliktgespräche zu führen tatsächlich, weil ich bin auch jemand, der da schon eher harmoniebedürftig ist und es schon nett findet, wenn alles läuft irgendwie, aber wenn ich da jetzt wirklich mal was hätte oder werde ich ja ganz sicher mal haben, wo ich dann auch direkter werden muss, also das kann ich schon, aber dann wirklich diese gute Balance zu finden, das dann auf die richtige Art und Weise rüberzubringen, obwohl ich da auch als Feedback schon bekommen habe, wenn ich mal so ein Gespräch führen musste, dass es gut war, wie ich es gemacht habe. Aber das ist halt auch wieder dieses, wie man sich selbst wahrnimmt und wie andere einen wahrnehmen. Ja, dass ich da, glaube ich, denke, dass ich da noch meine Schwierigkeiten habe. Aber ja.
Aber ich bin mir sicher, dass du das auch hinkriegst, weil ich kenne dich ja jetzt auch. Und ich weiß, dass du dir das gut überlegst, was du sagst und in welchen Ton und dass der andere sich auch wertgeschätzt fühlt. Und bin mir sicher, dass du das auch hinkriegst.
Dankeschön. Ja, so, das hoffen wir doch mal. Ja, aber deswegen bin ich auch total gespannt, was dann die Ausbildung auch mit sich bringt und inwieweit, also ne, macht sie ja auch, aber was du da noch beigebracht bekommst, wie du da noch geschult wirst. Ja, da freue ich mich echt mega drauf. Also Daumen drücken. Ich denke, dass es dieses Jahr noch was werden sollte. Aber ja, bin gespannt.
Ich glaube auch, dass es heuer noch was wird.
Ja. Ach, das wird cool. Nee, ja. Freue ich mich schon sehr drauf. Ja, dann sind wir tatsächlich schon am Ende unserer Folge angekommen. Ich glaube, als letztes hatten wir uns noch Tipps für die Bewerbung aufgeschrieben. Was wären so kurze Tipps, die du da noch mitgeben könntest?
Also auf jeden Fall Englisch üben. Entweder ja. Mit einem Mini-Sprachkurs über, wie heißt diese App, Bubble oder, keine Ahnung, Serien schauen, Podcast schauen, sowas. Du hattest doch so eine coole App mal empfohlen.
Nee, ich hatte ein cooles Buch und zwar English Grammar in Use und das hat mir mega geholfen, weil dir das einfach, also ich finde, man spricht ja intuitiv schon dann gutes Englisch, wenn man auch in dem Bereich arbeitet, aber wenn du dann halt so explizite Grammatikfragen gestellt bekommst, dann finde ich das manchmal ein bisschen schwierig, weil dann gefühlt irgendwie alles richtig sein kann. Und dieses Buch English Grammar in Use, ist jetzt einfach mal mein Helden-Favorite. Wir sind ja eh schon am Ende. Das ist wirklich sehr, sehr cool, um seine Englischkenntnisse nochmal aufzufrischen und nochmal so ein Augenmerk darauf zu legen, welche Zeiten man wann benutzt, welche Redewendungen man wie benutzt, dann auch welche Signalwörter es für bestimmte Zeiten gibt und so. Und das hat mir echt mega geholfen. Also das war auch das Einzige, glaube ich, was ich für den Englischtest benutzt habe. Ja, ich hatte mir auch mal eine App runtergeladen, die hieß, ach, warte mal, jetzt weiß ich nicht, mein Handy liegt vor mir. Wie hieß sie denn nochmal? Ich glaube, Praktika oder so.
Ja, genau.
Genau. Genau, und die ist eigentlich auch ganz cool, um da halt nochmal ein bisschen, da kann man dann mit so Bots Englisch sprechen und die korrigieren dann quasi dein Englisch und dann kriegst du halt so Aufgaben den Tag über oder der Bot sagt, wir unterhalten uns jetzt heute mal über das und das Thema und so. Das ist schon ganz cool und der korrigiert dann halt deine Grammatik und auch deine Aussprache und so. Das ist eigentlich ganz, ganz nett.
Das ist cool.
Ja.
Ja, der zweite Tipp ist, den haben wir aber eh schon in der letzten Folge auch schon als Heldinnen-Favorite gehabt, ist dieser Hesse Schrader, dieses Buch als Vorbereitung auf den IQ-Test. Das ist ja ein normales Buch für zu Einstellungstests in sämtlichen Branchen für fast jeden Job, weil all diese IQ-Tests irgendwie gleich aufgebaut sind. Das hat mir sehr gut geholfen und ich habe mir dann auch bei Themen, die halt nicht so gut können, habe, wie zum Beispiel Mathe, habe ich mir dann so YouTube-Tutorials für Grundschüler angeschaut, wie man nochmal Kopfrechnen ganz schnell üben kann. Das hat mir auf jeden Fall gut geholfen und ich finde, der wichtigste Tipp ist aber, dass man sich am Vortag das auch mal klar runterschreibt, so, warum möchte ich das machen, welche Stärken bringe ich mit, welche Schwächen habe ich und sich einfach auch mit der Firma und mit der Rolle beschäftigt und da ist ja die Folge vielleicht eine sehr gute Vorbereitung dafür auch, aber dann auch nochmal mit der Firma, in der man sich bewirbt, nochmal auseinandersetzt, also sei es jetzt Wirtschaftlichkeit oder welche wichtigen Personen gibt es in der Firma und dass man da einfach auf alles irgendwie so ein bisschen eine Antwort hat.
Ja, genau. Und was ich auch immer wichtig finde, ist, sich gut anzuziehen, denn so wie man halt in den Raum reinkommt, das ist halt so der erste Eindruck, der zählt halt einfach und man sagt ja auch, es sind 95%, wie man, also nur 5%, was man sagt und 95%, glaube ich, irgendwie, wie man auftritt und wie man irgendwas sagt. Also da ist halt der Inhalt dann manchmal auch wichtig, aber das Auftreten ist, finde ich, noch mal wichtiger und einfach auch einen schönen Business-Look zu wählen, dass man einfach auch zeigt, man wertschätzt diese Stelle und wertschätzt den Moment, dass man jetzt gerade einfach auch in diesem Bewerbungsgespräch sitzt und so. Das signalisiert nach außen, finde ich, auch einfach Professionalität, weil wir ja auch in einem Beruf unterwegs sind, in dem wir Uniform tragen. Und dann, ja, finde ich das echt wichtig, dass man sich da gut anzieht, wenn man da zum Bewerbungsgespräch erscheint.
Was hast du angehabt?
Also ich hatte eine Stoffhose an, schwarze hohe Schuhe und eine weiße Bluse. Ah genau, doch, ich hatte eine grüne Stoffhose an, so eine tannengrüne Stoffhose, schwarze hohe Schuhe und eine weiße Bluse. Und darüber hatte ich dann so einen cremefarbenen Trenchcoat.
Ah ja.
Und noch einen Blazer, glaube ich, hatte ich auch an. Ja.
Ich habe einen schwarzen Bleistiftrock angehabt mit einem schwarzen Top, was sehr unauffällig war. Und dann habe ich so einen ziemlich coolen Blazer gehabt, der wie so ein Cape geschnitten war. Und auch hohe Schuhe und Strumpfhose. Und ja, die Haare habe ich auch zurückgemacht und roten Lippenstift.
Ja, ich glaube, meine Haare, ich weiß gar nicht mehr, ob die auf waren oder zu. Nee, ich glaube, die waren zu hochgesteckt irgendwie auch.
Ja.
Ja.
Man sagt ja, man zieht sich für die Rolle an, die man möchte und nicht die man hat, um weiterzukommen.
Genau. Also, ja, da bin ich dann direkt schon mit meiner Uniform mit zweitem Streifen reingelaufen und habe gesagt, so, hallo.
Hallo, hier bin ich. Ich bin bereit.
Ja, richtig. Ach, gut.
Ja. Ja. Ja, genau. Das sind unsere Tipps und unser Fazit. Und ich kann abschließend nur sagen, dass ich es echt jeden, der irgendwie mehr Verantwortung übernehmen möchte, raten kann, es schnell oder schneller zu machen als später. Und dass es mir jetzt persönlich ultra viel Spaß macht und ich möchte meinen zweiten Streifen auf keinen Fall mehr abgeben.
Ja, das ist echt schön. Ja, und wenn ihr noch weitere Fragen habt und wir irgendwas heute noch nicht geklärt haben, dann könnt ihr uns ja natürlich sehr gerne eine Nachricht schreiben und dann schauen wir mal, ob wir darauf antworten können. Natürlich können wir jetzt, wie gesagt, nicht ultra ins Detail gehen, aber ja, wenn ihr da noch irgendwelche Fragen offen habt, schreibt uns gerne einfach und ihr könnt uns auch gerne von euren Erfahrungen berichten, wenn ihr jetzt schon Kabinenchef oder Kabinenchefin seid, wie ihr das erlebt habt. Das ist natürlich dann auch immer schön zu hören. Deswegen auch wieder das Angebot, wenn ihr eine Sprachnachricht schicken möchtet, macht das sehr gerne über unsere E-Mail-Adresse heldinneninstrumpfhosen@gmail.com und dann werdet ihr Teil unserer Podcast-Folge. Hast du eigentlich noch ein Heldinnen-Favorite oder lassen wir das eine?
Nö, das passt. Ich hatte sonst noch eine Serie, aber die kann ich auch das nächste Mal empfehlen.
Ach doch, Serien sind doch immer schön, oder? Okay. Da freut man sich doch drüber.
Also ich weiß nicht, ob ich die schon mal empfohlen habe, aber ich habe sie wieder neu für mich entdeckt und sonst kann ich es euch nur noch mal ins Herz legen. Und zwar schaue ich jetzt wieder Snowpiercer.
Ah.
Und das gibt es auf Netflix als Film oder als Serie. Und ich schaue die Serie und ich bin noch also selten so gefesselt gewesen von einer Serie, obwohl ich sie jetzt schon zum zweiten Mal geschaut habe. Und ich kann ja mal kurz erzählen, worum es geht. Also, die Welt ist eingefroren, weil der Klimawandel war vorangeschritten. Die Menschheit hat sich irgendwas überlegt, wie sie diese Erde runterkühlen und haben es aber ein bisschen übertrieben. Und die Erde ist jetzt so kalt, dass da kein Leben eigentlich mehr möglich ist. Und es gibt nur noch eine kleine Anzahl von Überlebenden, die in einem Zug leben, der immer um die Welt fährt. Und in jede Folge ist von einem anderen Produzenten und jeder Produzent hat so seinen eigenen Schwerpunkt so ein bisschen. Und es geht manchmal um den Klimawandel und wie sich die Erde verändert. Dann geht es in einer Folge mal nur um den Klassenkampf innerhalb dieses Zuges. Dann in der dritten Folge geht es irgendwie um die Liebesgeschichte von zwei, die im Zug sind. Und so ist halt jede Folge ein bisschen anders. Und ich finde das so spannend und so gut gemacht, super tolle Schauspieler auch, die man irgendwie so ein bisschen kennt. Und ja, also mein Mann und ich haben das während Corona mal geschaut und wir warten sehnsüchtig auf die vierte Staffel, die es aber irgendwie noch nicht gibt, obwohl sie schon abgedreht ist. Und jetzt haben wir einfach gesagt, wir fangen einfach nochmal von vorne an. Also es gibt 3 Staffeln mit je 10 Folgen. Also man kann das gut bingen, mal im Layover. Und ich fand es ultra spannend.
Ich finde das richtig cool, dass auch jede Folge von einem anderen Produzenten ist, weil das ja dann immer noch mal einen ganz anderen Schwerpunkt setzt, wie du sagst. Also das stelle ich mir richtig, richtig cool vor.
Also Snowpiercer heißt die Serie.
Sehr cool. Ja, ich hatte auch mal angefangen, die zu gucken, aber irgendwann habe ich, aber ich bin auch, ich kriege das immer nicht hin, Serien zu gucken. Also ich versuche dann immer Fernsehen zu gucken. Ich werde das auch gleich wieder versuchen, aber ich habe dazu irgendwie immer so eine zu kurze Aufmerksamkeitsspanne. Das ist total komisch. Aber auch nur, wenn ich alleine gucke. Wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, dann geht's. Hm. Aber wenn ich alleine sitze, dann weiß nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass ich heimlich hyperaktiv bin.
Oh nein. Ich glaube, das ist unsere Generation, die mit Instagram, TikTok und Co. einfach super kurze Aufmerksamkeitsspanne entwickelt hat. Ich merke auch, wenn ich alleine Serien schaue, dass ich dann meistens irgendwie am Handy bin und
ja,
die Serie nur noch nebenbei läuft. Und wenn ich aber mit meinem Mann gemeinsam schaue, dann schaue ich auch aktiver.
Ja, oh Gott, da muss ich jetzt zum Abschluss auch noch eine richtig lustige Geschichte beichten. Und zwar habe ich immer so ein bisschen das belächelt, wenn Leute auf ihrem Handy Spiele spielen, ne? Weil ich mir immer dachte, dass das halt total dumm ist. Und jetzt hänge ich seit anderthalb Monaten in so einem Spiel fest, das ich mir mal runtergeladen habe, weil, Achtung, ich eine Instagram-Werbung davon gesehen habe und mir dachte, oh, das kann ja ganz cool sein. Und das ist so ein Spiel, da kannst du dir so deine eigene Welt aufbauen und dann musst du immer so Sachen ineinander merchen, damit die dann zu irgendwas Größerem werden und so. Und dann bekommst du da Energie und Geld und dann von dem Geld kannst du dir dann irgendwie so Zutaten kaufen, damit du irgendwelche Kuchen backen kannst und dafür kriegst du dann Schlüssel und du brauchst dann eine bestimmte Schlüsselanzahl, um ins nächste Level zu kommen. Und das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte ist nicht nur, dass ich das jetzt mittlerweile eigentlich jeden Tag so ein bisschen zocke, kann man schon fast sagen, sondern dass ich, und das habe ich ja noch mehr verurteilt früher, sogar mal Geld dafür ausgegeben habe, dass ich noch mehr Energie habe, damit ich weiterspielen konnte.
Nein, nein, nein.
Oh, aber es macht so viel Spaß. Ist schlimm. Ja. Bin ich jetzt total drauf hängen geblieben. Das ist echt ein lustiges Spiel. Also könnt ihr ja mal gerne schreiben, ob ihr sowas auch macht. Also ich bekomme sonst mein Leben auf die Reihe, das wollte ich nur noch mal zusätzlich sagen. Also ich arbeite Vollzeit, habe viele Hobbys und treffe mich mit meinen Freunden. Aber wenn dann irgendwie so der Abend gekommen ist, statt dann Netflix zu gucken, zocke ich dann dieses Spiel. Ja.
Ja. Andere zocken ja auch auf einer PS4 oder Nintendo Switch. Wir haben auch eine Nintendo Switch, wo mein Mann jetzt öfter mal was spielt, aber dann spielst du es halt auf deinem Handy.
Ja. Ja, ich wollte mir jetzt ja auch Hogwarts Legacy kaufen, aber dazu muss ich mir erstmal noch die PlayStation von meinem kleinen Bruder holen, weil ich absoluter Hogwarts-Fan bin und eine Freundin von mir, die hat jetzt sich Hogwarts Legacy für ihre Nintendo Switch auch gekauft. Habt ihr das auch, das Spiel?
Mm-mm.
Ah, wir aber das wäre ja dann auch was für dich.
Ja. Das ist bestimmt cool.
Ja, also
kann das man auch voll gemeinsam mal spielen.
Ja, ja, also das ist mega cool, hat die Freundin von mir gemeint. Und die hat da jetzt auch schon ja voll viel drauf gespielt. Und das wäre dann echt was für euch. Und ich wollte mir dafür jetzt nicht zusätzlich noch eine PlayStation kaufen. Deswegen klaue ich mir die von meinem kleinen Bruder, weil das Spiel kostet allein schon 50 Euro, was ich echt teuer finde. Aber das soll sehr cool sein.
Ja, cool. Ja, das merke ich mir auf jeden Fall.
Ja. Jetzt habt ihr noch einen kleinen Einblick in unsere Privatleben bekommen, ist ja auch schön.
Na gut. Ja, dann sage ich, wir schließen die Folge ab, weil wir sind schon bei 73 Minuten, verrückt.
Ja.
Aber es war sehr schön, wieder mal
aufzunehmen.
Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, wo immer ihr gerade seid, und wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Und sagen,
always. Happy Landing. Tschüss.
Wir befinden uns nun im Landeanflug und hoffen, dass euch die Folge mit uns gefallen hat. Ihr findet unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts und Deezer. Lasst uns gerne eine Bewertung da und schaut doch mal auf unserem Instagram-Profil @heldinneninstrumpfhosen vorbei. Wie immer könnt ihr uns gerne eure Themenwünsche per E-Mail oder lieber noch auf Instagram schicken. Bis dahin und always happy landings. Eure Heldinnen in Strumpfhosen.